Sobald unsere Vorfahren den sprichwörtlichen Säbelzahntiger um die Ecke kommen sehen haben, mussten sie sich schnell entscheiden. Und es gab nur drei Möglichkeiten. Entweder gegen das Tier zu kämpfen, also den Kampf aufzunehmen. Die zweite Möglichkeit war, ganz einfach davon zu laufen, also Flucht. Und die dritte war, sich unsichtbar zu machen oder sich totzustellen, in eine Mulde hineinzudrücken und hoffen, dass der Säbelzahntiger einen nicht findet. Diese Muster sind noch immer in uns vorhanden. Wer kennt sie nicht? Die Kolleginnen und Kollegen, die sich wegducken, also sich totstellen, wenn eine schwierige Aufgabe kommt. Und andere wiederum, die permanent den Kampf, den Streit, den Konflikt suchen, wenn es auch um Kleinigkeiten geht. Und die Dritten, die sind auf der Flucht. Die sind nie dort, wo die Arbeit ist. Aber schon bei unseren Vorahnen war es nicht nur der Säbelzahntiger selbst, der Angst und Furcht verbreitet hat, sondern auch der Gedanke an ihn. Also die Frage, ist der Säbelzahntiger noch in der Nähe? Heute sind diese Gedanken etwas andere. Der Chef hat schon wieder ein E-Mail geschrieben. Ja, und wenn dann noch eine kleine Steigerung dazukommt, das heißt, wenn wir überreizt und überlastet sind, so tendieren wir Menschen dazu, dass dieser Gefahrenwächter den Fokus noch schärfer setzt und bei vermeintlichen Gefahren noch rascher anspringt. An sich neutrale Dinge und Situationen werden als belastend empfunden und als gefährlich eingestuft, weil man mit den übrigen Themen, Problemen, Schwierigkeiten bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Und dieses permanente Gefühl der Bedrohung, das ist dann unsere stressige Situation. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema weniger Stress. Stress scheint allumfassend in unserer Gesellschaft angekommen zu sein. Also nicht nur Manager haben Stress und Führungskräfte oder leitende Positionen innehabende, sondern bereits Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche, Pensionisten, alle haben Stress. Und das ist fast schon ein bisschen, ein Nimbus, den muss man sich geben. Wenn man keinen Stress hat, dann ist man wahrscheinlich arbeitslos. Also muss man auch hier unterscheiden. Echten Stress? Er muss, sollte und darf entsprechend wertig behandelt werden. Der scheinbare Stress, wo wir nur so tun, als ob, weil es ganz einfach en vogue ist. Hier sollten wir ehrlich zu uns selbst sein. Und einmal die Frage uns selbst gestatten. Sind wir wirklich im Stress oder tut es nur ganz einfach gut, sagen zu dürfen, ich habe so einen Stress, den ganzen Tag nichts als Arbeit. Und in Wahrheit gehen wir den Dingen nach, die uns viel Freude bereiten, lassen uns entsprechend Zeit, damit sich die Arbeit ausdehnen kann auf den gesamten Arbeitstag. Damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen, sondern mit der anderen Seite, wo wirklich Stress besteht. Und wodurch entsteht der? In erster Linie einmal durch die permanente Erreichbarkeit. Das ist für uns fast schon selbstverständlich geworden. Wir diskutieren es nicht mehr. Das Smartphone ist immer bei uns. Wir sind quasi mit unserem Smartphone verwachsen. Deshalb können wir hier nur zurückblicken. Und das mache ich immer wiederum sehr gerne. Wenn ich an meine Großeltern denke, so hatten sie eine Arbeitswoche von mindestens 48 Stunden. Das war die Normalarbeitszeit. Aber dann war Schluss. Das heißt, nach 48 Stunden, bei meiner Großmutter zum Beispiel, hat das bedeutet, am Samstag um 15 Uhr ist sie mit ihrem Mann, mit meinem Großvater, in den Garten gefahren. Und im Garten, in Niederösterreich, war nicht einmal ein Telefon. Und Smartphones waren noch nicht erfunden. Und E-Mail hat es auch nicht gegeben. Eine komplett andere Welt. Heute sind wir auch um 22 Uhr noch per Smartphone erreichbar und manche können nicht anders. Sie setzen sich dann selbst unter Stress, indem sie um 22 Uhr dieses eine unangenehme E-Mail vom Vorgesetzten, von der Führungskraft noch lesen und auch die ganze Nacht ist damit irgendwie zu einem unruhigen Schlaf geworden. Das zweite große Thema ist dann der Termindruck. Irgendein Projekt muss immer fertiggestellt werden. Irgendeine Deadline wartet auf uns. Irgendwo haben wir einen Termin zugesagt, den wir einhalten möchten, den wir einhalten müssen, wo wir uns vielleicht sogar selbst unter Druck gesetzt haben. Dieser Druck beginnt bei zwei Ebenen. Die erste Ebene sind wirklich wir selbst. Manchmal machen wir uns einen Druck, einen Termindruck, der gar nicht vorhanden ist, weil wir falsche Annahmen treffen. Der Klassiker in diesem Zusammenhang sind Verkäufer. Ein Verkäufer ist darauf getrimmt, die Wünsche des Kunden unmittelbar, sprich rasch, zu erfüllen, wenn das irgendwie möglich ist. Jetzt fragt der Kunde zum Beispiel, für ein neues Produkt möchte er ein Angebot haben. Und der Verkäufer verabsäumt es zu hinterfragen, bis wann spätestens möchten Sie das Angebot haben. Setzt sich noch am Abend hin, schickt dann am Freitag späten Nachmittag das von seinem Vorgesetzten freigegebene, mit viel Nachdruck freigegebene Angebot und bekommt per E-Mail den Abwesenheitsassistenten: Ich bin die gesamte nächste Woche auf Urlaub. Hätte er doch gefragt. Der Kunde hätte ihm gesagt, das hat Zeit, weil nächste Woche bin ich auf Urlaub. Der zweite Termindruck entsteht natürlich auch durch Vorgesetzte. Aber nicht durch Vorgesetzte, die Druck machen. Ein gewisser Leistungsdruck, das ist wahrscheinlich in der Wirtschaft, in der wir arbeiten, wo wir unser Geld verdienen, auch durchaus notwendig. Aber es wird verabsäumt, festzulegen, wann ist gut genug. Das ist eine eigenwillige Formulierung, ich weiß es. Aber wenn ich einmal weiß, diese Arbeit ist gut genug, mehr brauchen wir davon nicht, dann kann ich beruhigt aufhören. Dann brauche ich auch kein Feedback von meinem Vorgesetzten, weil es wurde vorweg ausgemacht, wann ist gut genug. Diese Formulierung, wann ist gut genug, kann unheimlich viel Stress herausnehmen aus einer Tätigkeit. Insbesondere, aber nicht nur, für Perfektionisten ein wichtiger Baustein. Der dritte Punkt, der sehr oft zu Stress führt, und das ist in Zeiten wie diesen von Corona, Homeschooling und geschlossenen Kindergärten und Homeoffice gar nicht überraschend, ist die schlechte Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Hier war es ja schon in der Vergangenheit, sprich vor Corona, manchmal auf sehr wackeligen Beinen, wie also eine junge Familie den Balanceakt geschafft hat zwischen Kindererziehung, Kindergarten, Ferien über 9 Wochen, Urlaub aber nur für 4 Wochen. Also diese Problematik, diese Gemengelage ist ja schon bekannt gewesen. Es war nicht immer leicht und wurde durch Corona noch deutlich verstärkt, weil plötzlich waren die Kinder zu Hause und vielleicht Papa und Mama auch. Und nicht nur der Stress beim Internetanschluss und beim verfügbaren Notebook wurde größer, sondern auch die Lärmbelastung, das Aufteilen zwischen beruflicher Tätigkeit und privater Tätigkeit. Was früher einmal Work-Life-Balance geheißen hat, wären wir heute schon zufrieden, wenn wir es irgendwie unter einen Hut bringen könnten. Das, was wir uns alles vorgenommen haben in der Rush-Hour des Lebens. Kindererziehung, schulischen Alltag, vielleicht sogar noch Kindergarten, Partnerschaft, Freunde, die man nicht treffen darf und die berufliche Belastung, die vielleicht dann auch noch gekoppelt wird mit finanziellen Sorgen. Weil Stress ist ja nicht nur das, was tatsächlich besteht, sondern, siehe Säbelzahntiger, es ist auch die Angst, er könnte in der Nähe sein. Das heißt, finanzielle Sorgen sind so ein typisches Beispiel, wo die Gedanken schon den Stress auslösen. Ich habe vielleicht keine finanziellen Sorgen, aber ich denke darüber nach, was wäre, wenn. Und damit habe ich den Säbelzahntiger wieder in meinen Kopf gelassen. Und damit sind wir auch schon bei einer heute neuen Belastungssituation, die in dieser Bandbreite bisher in der Gesellschaft noch nicht verankert war. Das Homeoffice. Das Homeoffice hat ja in der Vergangenheit eher den Nimbus, das ist etwas Angenehmes, etwas Tolles, und nicht jede Firma hat es angeboten. Heute ist das anders. Heute ist aus einem Ich darf Homeoffice nutzen, ist ein Ich muss aus dem Homeoffice arbeiten. Mit allen Einschränkungen, die damit verbunden sind. Also Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Deshalb macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, was verursacht Stress im Homeoffice. Da ist als erstes einmal zu nennen die Ablenkung. Das ist nicht weiter verwunderlich. Wenn man in den eigenen vier Wänden sitzt, sieht man das eine, das andere, was man am Wochenende noch nicht erledigen konnte. Der Geschirrspüler, der automatisch aufklappt und ausgeräumt werden möchte, gehört genauso dazu wie die Kinder, die im Homeschooling gerade im selben Wohnzimmer sitzen. Natürlich, das klassische Homeoffice hat einen eigenen Bereich, wo man seine geschäftlichen und beruflichen Tätigkeiten nachgehen kann. Nicht jeder ist allerdings in dieser entspannten Situation. Jetzt ist die Unterbrechung selbst, das heißt etwas anderes zu tun, gar nicht das Dramatische. Also sich kurz um die Kinder zu kümmern, ist keine stressige Situation. Da wollen wir gar nicht übertreiben. Was den Stress auslöst, ist, wie überall, dass wir aus der Arbeit herausgerissen werden. Und dann dauert es wieder eine Zeit, bis wir wieder hineinkommen. Jetzt werden viele sagen, ja, das gibt's im Büro auch. Richtig. Auch im Büro werden wir aus der Arbeit herausgerissen. Aber zumeist mit einem Thema, das unseren beruflichen Themen sehr nahe steht. Also es ist nicht das Windelwechseln bei der kleinen Tochter, sondern wahrscheinlich etwas, was mit meiner ursprünglichen Tätigkeit mehr zu tun hat. Und damit werde ich auch weniger stark herausgerissen. Das heißt, die Ablenkung im Büro ist nicht so dramatisch und nicht so nachhaltig wie die Ablenkung in den privaten Räumlichkeiten. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die Abgrenzung zwischen Privatem und Beruflichem immer schwieriger wird. Das war es schon vor Homeoffice, also durch entsprechende technische Geräte, allen voran das Smartphone, aber auch Notebooks, Internetzugänge, Zugriff auf zumindest das Mailsystem des Arbeitgebers, war ja nicht so klar, wann endet eigentlich der Arbeitstag. Wenn wir dann an Führungskräfte denken oder auch an Mitarbeiter im Außendienst, also Verkäuferinnen und Verkäufer im B2B-Bereich, dann waren die es gewohnt, dass ein Einkäufer, der vielleicht auch länger in seinem Homeoffice sitzt, auch am Abend noch die ein oder andere Information zu einem Angebot haben möchte. Und viele Verkäuferinnen und Verkäufer sagen in diesem Zusammenhang, es ist mir lieber, er ruft mich am Abend an, als er grübelt selbst die ganze Nacht und kommt dann vielleicht mit einem für mich unangenehmen Ergebnis. Also diese Grenze zwischen Büro und Wohnzimmer, um es bildhaft darzustellen, wird immer verwaschener. Der Stress entsteht dann nicht beruflicher Seite, sondern zumeist auf privater Seite, weil dann Papa oder Mama plötzlich Ruhe brauchen, obwohl vielleicht gemeinsam gespielt wird, weil ein wichtiges Telefonat geführt werden soll oder muss, oder wir glauben, es führen zu müssen, oder eine E-Mail beantwortet werden möchte und wir uns darauf konzentrieren wollen. Im schlimmsten Fall dann, dass ein Ping-Pong-E-Mail wird, das uns vielleicht die halbe Nacht noch grübeln lässt. Und damit ist der Stress angekommen im Wohnzimmer. Was nicht im Wohnzimmer ankommt, ist die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, der berühmte Flurfunk geht uns eigentlich ab. Und es geht uns auch ab, so gegen Ende des Arbeitstages noch einmal zusammenzustehen, zusammenzusitzen, sich in der Kaffeeküche zu treffen oder gar am Abend gemeinsam noch auf einen sogenannten Absacker ins nächste Gasthaus zu gehen. Das fehlt. Und damit fehlt sehr viel Information. Also nicht die Sachinformation, die bekommen wir schon. Aber diese informelle Information, so zwischen den Zeilen, wo man ein Gespür entwickelt, wo wird es kritisch, welche Projekte laufen gut, wo haben wir gewisse Verzögerungen, was tut sich im Unternehmen, wie ist die Stimmungslage, das alles brauchen wir. Es verändert unser Leben zwar nicht allzu sehr, aber wenn wir es nicht haben, dann geht es uns ab. Und diesen Mangel, den versuchen wir dann durch eigenes Nachdenken zu ergründen. Und wir alle wissen, Grübeln ist kein guter Zugang. Wir kommen zumeist nicht drauf. Aber wir sehen die Welt dann dunkelgrauer, als sie vielleicht ist. Und das ist der Stress, der im Homeoffice auch entsteht. Ein weiterer Punkt im Homeoffice oder in der Steigerung des Stress im Homeoffice ist die permanente Verfügbarkeit. Oder anders ausgedrückt, wir sind der Meinung, dass wir viel stärker permanent verfügbar sein müssen als im Büro. Auch im Büro sind wir nicht immer verfügbar. Wir sitzen in einem Meeting, wir haben einen Kundenbesuch, wir machen eine dringende Arbeit, auf die wir uns konzentrieren wollen und wollen nicht gestört werden. Das geht im Homeoffice in den Köpfen mancher nicht wirklich gut, weil der sitzt ja im Homeoffice, die ist ja ohnehin zu Hause, da muss sie doch verfügbar sein. Und jetzt habe ich schon dreimal angerufen und noch immer kein Rückruf. Manchmal dann auch an den Tagesrandzeiten. Manche Chefs haben sich's zu einer unangenehmen Angewohnheit gemacht, so knapp vor Dienstschluss noch ein wichtiges Thema besprechen zu wollen. Dass das dann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Überprüfung angesehen wird, ist nicht weiter verwunderlich. Also sind wir auch schon bei den Maßnahmen, die wir ergreifen sollen. Wir müssen selbst oder gemeinsam mit dem Betriebsrat, mit der Firmenleitung auch gewisse Prozesse festlegen. Im Minimum für uns selbst. Wir haben ganz einfach Bürozeiten. Also wenn ich normalerweise um 8 Uhr im Büro beginnen würde, so beginne ich auch im Homeoffice um 8 Uhr und beantworte die ersten E-Mails tunlichst erst zu dieser Zeit. Auch Telefonate beginne ich zu führen um 8 Uhr. Das meine ich wirklich ernst. Also ich habe einige, auch Kunden, die es lustig empfinden, um 7:30 anzurufen, weil sie selbst um 7:30 aus dem Büro gehen und halt ganz einfach mit mir während der Fahrt noch telefonieren möchte. Da muss ich manchmal strikt sein, weil sonst wird das nächste Telefonat nicht um 7:30, sondern um 7 Uhr geführt. Und dann nicht um 7 Uhr, sondern vielleicht um 6:45. Also Bürozeiten für sich selbst festlegen ist eine Methode, im Homeoffice Klarheit zu schaffen. Wenn das auf Firmenebene geschieht, umso besser. Ein wichtiger Punkt, auf den man nicht vergessen sollte, ist die Mittagspause. Und hier meine ich nicht die Pause als solches. Ich bin kein Fan von großen Pausen. Aber wenn Sie Mittagspause machen, und das empfehle ich Ihnen, dann gehen Sie bitte außer Haus. Soweit das halt möglich ist. Nehmen Sie Ihren Mittagstisch wirklich außer Haus ein. Wandern Sie nicht nur vom Wohnzimmer in die Küche und zwischendurch wieder zurück ins Wohnzimmer, während die Suppe gerade warm gemacht. Das bringt's nicht. Erstens einmal, Sie kommen endlich raus. Das heißt, nach 4 oder gar 5 Stunden Arbeit treten Sie erstmals an die frische Luft. Zum Zweiten, Sie müssen sich anziehen. Also spätestens zu Mittag, wenn Sie außer Haus gehen und den Mittagstisch in einem Restaurant einnehmen, dann müssen Sie sich ordentlich anziehen. Zum Dritten, Sie kommen endlich wieder unter Leute. Sie sprechen mit jemand anderen. Und das nicht nur digital über Telefonkonferenzen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Unterschätzen Sie mir im Homeoffice den Mittagstisch außer Haus nicht. Vielleicht finden Sie sogar die Möglichkeit, mit sogenannten Leidensgenossen, also mit anderen Homeoffice-Geplagten, gemeinsamen Mittagstisch einzunehmen. Und damit kommen wir zum schwierigsten Teil, um Stress im Homeoffice zu reduzieren. Es ist nämlich ja die größte Quelle für Stress, die wir gar nicht wahrhaben wollen, weil an sich sind wir nicht daran interessiert. Am Flurfunk, am Getratsche. Aber in Wahrheit brauchen wir das, weil wir damit ein Gefühl für Menschen bekommen. Darüber haben wir schon geredet. Also müssen wir die Kommunikation verbessern. Idealerweise beginnen Sie Ihren Arbeitstag wie im Büro. Mit einer kurzen Telefonkonferenz. Mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel, wenn Sie Vorgesetzter sind. Ist überhaupt ideal. Hier haben Sie 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie kommunizieren mit Ihrem Team und Ihr Team bekommt Befindlichkeiten mit und kann selbst Befindlichkeiten austauschen und Sie erfahren, wie es Ihren Teammitgliedern geht. Bitte entfernen Sie sich davon Kontrollmechanismen. Nicht Bericht erstatten, was erledigt ist, sondern in erster Linie, wie geht es euch? Und wie geht es mir? Wenn Sie nicht Führungskraft sind, dann vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen auf einen kurzen Tratsch digital vorbeischauen. Wenn das alles nicht geht, dann gelingt es Ihnen vielleicht, sogenannte Schurfix-Termine einzuplanen. Also jeden zweiten Tag, zweimal die Woche im Minimum. Ja, und wenn alle Stricke reißen, zumindest einmal in der Woche einen solchen Schurfix zu haben, wo das gesamte Team zusammenkommt, wo die Projektmitglieder sich jenseits der Projektdetails auch austauschen können. Was planen Sie für die nächste Woche? Wie geht's Ihnen? Wo haben Sie Schwierigkeiten gehabt? Wo brauchen Sie Unterstützung und Entscheidungen des Vorgesetzten? Also das zwischen den Zeilen besprechen sollte möglichst gut in die digitale Welt transferiert werden. Warum? Weil wir es brauchen. Ganz einfach. Wir können ohne dieser Informationsquelle, die an sich oftmals keinen sachlichen Inhalt hat, nicht wirklich gut arbeiten. Kommen wir zu guter Letzt noch zu ein paar Tipps, die den Stress im Homeoffice und ihre Effizienz und Wirksamkeit auf der einen Seite Stress reduzieren, Effizienz und Wirksamkeit erhöhen können. Das erste ist gleichzeitig für viele das Schwierigste. Achten Sie darauf, dass Sie einen dedizierten Bereich haben. Idealerweise ein eigenes Zimmer. Werden manche sagen, no, na, nicht. Hab ich aber nicht, geht sich nicht aus. So zumindest eine Ecke oder einen Tisch, der für die Bürozeit Ihr Schreibtisch ist. Mit entsprechendem Sessel dazu und allem Equipment, das Sie brauchen. Das ist nicht leicht. Sollte aber gelingen, wenn Sie langfristig im Homeoffice erfolgreich arbeiten. Dann sind wir gleich beim zweiten Punkt. Halten Sie dort Ordnung. So wie Sie es im Büro auch machen würden und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Weil Sie ja die Ordner, die Unterlagen am Abend dann vielleicht vom Wohnzimmertisch wegräumen müssen. In Ihren Schreibtischbereich, in einen Kasten, den Sie verschließen können, wo nicht jeder Ihre Kugelschreiber und Ihre Blöcke herausnimmt und auch die USB-Sticks dort drinnen sind, weil Sie sie beruflich brauchen. Also da brauchen Sie etwas mehr Ordnung, als vielleicht beim Schreibtisch im Büro notwendig wäre. Der zweite Teil, den haben wir schon sehr schnell kapiert. Wir sollten es gemütlich haben. Also es sollte bequem sein im Homeoffice. Das ist der größte Vorteil. Aber bitte nicht zu bequem. Also wie, ich glaube es war Karl Lagerfeld, gesagt hat, eine Leggings als oberstes Bekleidungsstück zeigen, dass man die Kontrolle über das Leben verloren hat. Das gilt bitte auch für Jogginghosen. Ziehen Sie sich an. Auch im Homeoffice. Ich hatte einmal das Vergnügen, als Homeoffice noch nicht in aller Munde war, an einem Verkaufstraining in England teilzunehmen. Und ein dortiger Verkäufer hat berichtet, wenn er mit wichtigen Kunden telefoniert, zieht er sich nicht nur an, er zieht sich auch seine besten Schuhe. Das war für mich Begeisterung. Er zieht sich seine besten Schuhe an. Damit hat er Bodenkontakt, Haftung und Erdung gefunden. Weil so würde er auch zum Kunden gehen. Also wird auch ein Telefonat genau in dieser Art und Weise geführt. Also bitte ziehen Sie sich an. Ein weiterer Punkt ist immer notwendig im Homeoffice, aber noch ein bisschen mehr. Weil eben diese private Situation einem verleitet, ein bisschen den beruflichen Kontext zu verlieren. Deshalb strukturieren Sie Ihre Zeit. Nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor anderen Familienmitgliedern. Wenn die Kinder kommen und fragen, Papa oder Mama, wie lange hast du noch zu arbeiten, dann tut es ganz einfach gut, auf ein Flipchart zeigen zu können, das man aufgehängt hat, und dort stehen die ganzen Termine, inklusive der Telefonkonferenz, die um 16.30 Uhr noch beginnt. Damit ist es für alle Beteiligten klar, Papa oder Mama hat diese Arbeit noch zu erledigen. Ja, und wenn wir schon bei Papa und Mama sind, das Jonglieren, beruflich, privat, Kindererziehung, Homeschooling, Kindergarten abholen und so weiter, funktioniert im Notfall, das wissen wir, zum Regelwerk sollte es nicht werden. Weil es ganz einfach bedeutet, beide Bereiche leiden entsprechend. Tun Sie wirklich so, als wären Sie im Homeoffice nicht verfügbar. Ich weiß schon, für den Notfall sind Sie dann da, aber eigentlich sitzen Sie ja im Büro. Nur das Büro ist halt zufällig im Wohnzimmer. Das ist das Pech, das Sie dann haben. Aber jonglieren Sie hier nicht zwischen diesen beiden Welten. Somit kommen wir zum wichtigsten Teil. Wie können wir jetzt Stress besser bewältigen. Nun, es gibt hier drei wesentliche Anknüpfungspunkte. Das erste ist einmal, wie so oft, wir können uns selbst verändern. Nein, nein, wir brauchen hier nicht unsere Persönlichkeit verändern, unser eigenes Ich quasi auszutauschen, weil wir nicht gut genug sind für diese Welt. Nein, das ist es nicht. Es geht darum, uns bewusst zu machen, wie wir mit Stressoren umgehen. Also sei es jetzt der Vorgesetzte, die Chefin oder ein Mitarbeiter, ein Kunde oder eine Kundensituation. Jeder hat so seine spezifischen Stresssituationen, wo er bereits im Vorhinein weiß, da wird es eng für mich. Für den einen oder die andere möge es vielleicht eine Präsentation sein, ein Vortrag. Für jemand anderen, wie zum Beispiel für mich, war es immer eine Stresssituation, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Das klingt eigenwillig, ist es auch. Und ich musste dafür eine ganz spezifische Lösung für mich finden. An sich etwas Tolles, man gibt jemand anderen ein Weihnachtsgeschenk und trotzdem habe ich mich dabei unwohl gefühlt. War halt, warum auch immer, meine Stresssituation, die ich lösen musste. Also das eigene Verhalten zu reflektieren und im Wesentlichen geht es dabei um einen alten Bekannten. Um die Tatsache, dass mehr Handlungsoptionen immer besser sind als weniger Handlungsoptionen. Das heißt, den Freiraum zu erhöhen, reduziert den Stress. Wenn ich also 2, 3 Alternativen habe, wie ich zum Beispiel auf das unfreundliche Morgenritual meines Vorgesetzten reagiere, weil der halt kein Morgenmensch ist, wenn ich hier mehr Möglichkeiten habe, darauf zu reagieren, dann geht es mir ganz einfach besser. Also sich selbst ändern heißt, die Optionen erweitern. Der zweite Punkt ist ein etwas langfristigerer. Das heißt, wir sollten die Umwelt verändern. Das heißt, wie sehr gelingt es mir, auf stressige Situationen gar nicht einzugehen. Also solche Situationen zu vermeiden. Das geht manchmal nicht, weil ich eben mit meiner Vorgesetzten, mit meinem Chef bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten muss, dann kann ich nur das Unternehmen verlassen und mir einen anderen Chef, eine andere Vorgesetzte ersuchen. Auch das ist eine Veränderung der Umwelt. Ist aber ganz wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin. Das ist eine Handlungsoption, die ich wiederum habe. Weil es macht keinen Sinn, in belasteten Arbeitsverhältnissen zu verbleiben, weil wir haben nur dieses eine Berufsleben. Wir haben kein zweites in Reserve. Und dieses Berufsleben unter Stress zu verbringen, das ist, glaube ich, keine gute Option. Das bedeutet nicht, dass man überhastet kündigen sollte und jetzt habe ich diesen Podcast gehört und morgen gehe ich zu meinem Chef und kündige. Sondern das kann trotzdem eine wohlüberlegte Handlung sein, wo alle für und wider abgewogen werden und man zum Ergebnis kommt, der Stress in dieser Bedingung, in dieser Umweltbedingung ist zu störend. Und das ändere ich jetzt. Der dritte Punkt und aus meiner Sicht der alles Entscheidende ist, weil Stress tritt ganz einfach immer in unser Leben, wie baue ich denselben wieder ab? Auch hier hat jeder Mensch wahrscheinlich seine gewissen Präferenzen, aber einige Abbaumaßnahmen, Stressreduktionsmaßnahmen haben für alle Menschen Gültigkeit. Allen voran Aufenthalt in der Natur, in der belebten Natur. Also nicht in der Stadt wandern gehen, sondern in den Wald hinaus. Das Grün des Waldes, die belebte Natur hat für uns eine positive Wirkung. Wenn wir das dann noch mit Achtsamkeit verbinden, das heißt aufmerksam zuhören, die Gerüche, auch Temperaturunterschiede, die Geräusche, das Plätschern des Baches wahrzunehmen, bereit sind, dann sind wir genau dort angekommen, wo unsere Vorahnen auch so gerne waren, in der Natur. Das ist nicht der Straßenlärm, das ist nicht der Flugzeuglärm oder andere stressige Situationen. Das sind auch nicht die Menschenmassen, die uns glücklich machen. Es ist die Natur. Noch eine Steigerung gibt es, wer die Möglichkeit hat, auf eine Alm zu gehen. Das ist dann das tollste Gefühl, das man fast körperlich spüren kann. So in den Bergen auf eine Alm mit weitem Blick hinaus, das satte Grün, Die ein oder andere Kuh, die man dort hört, sieht, riecht, traumhaft. Also Natur hilft beim Stressabbau. Sehr viel hilft auch Sport. Hier insbesondere Ausdauersport. Nach einer gewissen Zeit des Radfahrens, Laufens, Schwimmens, Walkens, auch Wandern natürlich, hier auch wiederum bevorzugt in der freien Natur. Also Radfahren auf Forststraßen ist besser als Radfahren auf der Bundesstraße. Bundesstraße macht eher Stress. Wenn ein LKW mit Anhänger einem überholt, ist das eine gewisse Form von Stress. Das passiert bei der Forststraße seltener. Und wenn man eine Mountainbike-Strecke fährt, dann sollte man das auch bis zu einem gewissen Grad natürlich beherrschen. Je länger wir diesen Sport betreiben, also jenseits der halben Stunde, desto mehr merken wir dann selbst auch schon, dass sich der Geist erholt. Wir denken nicht mehr nach über das, worüber wir vorher noch so gegrübelt haben. Der Geist wird frei. Sauerstoff kommt in die Lungen und auch ins Gehirn. Und plötzlich, nach einem längeren Lauf, kommen uns kreative Ideen, die wir vor dem Laufvorgang überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Es gibt natürlich für jeden von uns noch eine Fülle anderer Stressabbaumöglichkeiten. Die Gartenarbeit zählt genauso dazu wie das tägliche Yoga-Programm. Jeder sollte für sich selbst ein solches Programm finden, von dem er sagt, wenn ich wirklich an meine Grenzen stoße, wenn ich spüre, dass der Stress in meinem Kopf zu viel Raum einnimmt, dann habe ich eine schöne Option. Das sollte nicht das Fahrrad in Ordnung sein, wenn ich mit dem Fahrrad fahren möchte. Also eine gewisse Vorbereitungsarbeit für den Stressabbau tut hier gut. Ja, und damit schließt sich schon wiederum der Kreis. Vom Entstehen des Stress hin zum Abbau des Stress. Und damit können wir mit Stress auch besser umgehen. Und weitere Informationen finden Sie vollkommen stressfrei auch in meiner Präsentation, die Sie auf SlideShare gerne herunterladen können. In meinem Magazin, das auf über 20 Seiten das Thema Stress noch ein bisschen ausführlicher behandelt, oder genau das Gegenteil in der kürzesten Darstellungsform in den Talent Cards, wo Sie auf wenigen Karten, die Sie auf Ihrem Smartphone permanent mithaben können, die wichtigsten Eckdaten zum Thema Stress auch wiederfinden. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.